In Deutschland gibt es ja gerade so eine Wahlsendung nach der anderen. Wir ordnen heute mal insgesamt ein, wo wir im Wahlkampf eigentlich stehen. Herzlich willkommen bei Was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun.
Und ich bin Julika Kott. Diese Woche sprechen wir unter anderem über den mutmaßlichen Anschlag in München und was bis jetzt schon bekannt ist. Außerdem war diese Woche die Ukraine mal wieder Thema, weil Donald Trump jetzt Verhandlungen für ein Ende vom Ukraine-Krieg starten will. Und damit starten wir auch schon in die Folge rein und gucken, welche Insta-Posts bei der Tagesschau die meisten Interaktionen hatten.
Und bevor wir mit den ganz schlimmen Sachen der Woche anfangen, der Post mit den meisten Interaktionen geht tatsächlich an eine Biberfamilie in Tschechien. Die hat nämlich einen Damm gebaut, der jahrelang von Behörden geplant wurde und 1,2 Millionen Euro gekostet hätte. Und die haben das jetzt halt gratis gemacht, ganz ohne Anträge, Bürokratie und sonst was. Also echte Ehrenbiber.
Unter dem Post gab es richtig viele Kommentare und meine Lieblings waren: Können die auch Sozialwohnungen und bauen die auch Brücke? Und erstaunlicherweise sehr viele Leute aus Dresden, die nach Brücken gefragt haben. Auf Platz 2 ist der mutmaßliche Anschlag in München. Am Donnerstag ist ein Auto in eine Demo gefahren und wir nehmen das Ganze jetzt hier am Freitag um 12 Uhr auf. Und Stand jetzt sind laut Feuerwehr und Polizei dabei mindestens 30 Menschen verletzt worden, manche sogar schwer. Gestern Abend waren noch 8 Personen in Lebensgefahr.
Genau, diese Demo, in die das Auto reingefahren ist, war eine Veranstaltung von der Gewerkschaft Verdi. Da wird jetzt ganz viel ermittelt, natürlich, was die Hintergründe sind. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, der spricht von einem Anschlag und die leitende Oberstaatsanwältin, die spricht jetzt von einer religiös motivierten Tat, also wahrscheinlich einem islamistischen Anschlag. Der Typ, der war wohl bisher aber relativ unauffällig. Und ja, das Ganze wird jetzt vor allem ermittelt von der Bayerischen Zentralstelle für Extremismus und Terrorismus von der Generalstaatsanwaltschaft.
Genau, und der Autofahrer, der wurde nach der Tat schnell verhaftet, also eigentlich direkt vor Ort. Er ist ein 24-jähriger Mann, der aus Afghanistan kommt. Auch über ihn und seinen Aufenthaltsstatus sind erstmal einige falsche Informationen im Umlauf gewesen. Also entgegen dem, was der bayerische Innenminister Joachim Herrmann am Anfang weitergegeben hat, war der Mann kein abgelehnter Asylbewerber. Also er war nicht ausreisepflichtig und war auch nicht vorbestraft, sondern er hatte eine Arbeitserlaubnis der Stadt München und hat als Ladendetektiv gearbeitet. Deswegen war er auch in Fällen von Ladendiebstahl irgendwie verwickelt, aber halt als Zeuge und jetzt nicht als Täter. Das hat dann Herrmann selbst korrigiert, aber da waren die Falschbehauptungen halt schon in der Welt. Und ich würde mal sagen, das lässt sich dann einfach auch nicht mehr so schnell wieder gut machen.
Genau, und deswegen sind natürlich auch ganz schnell die politischen Diskussionen losgekocht, auch wenn immer erstmal routinemäßiger gesagt wird, wartet erstmal ab, bis es gesicherte Informationen gibt, bevor das Ganze politisch instrumentalisiert wird und so. Ist natürlich nicht passiert und jetzt ist genau das passiert so. Es fangen politische Diskussionen an. Jeder hat irgendwelche Halbwahrheiten im Kopf, die sich am Ende schon am selben Abend als falsch rausgestellt haben. Und das Ganze ja vor dem Hintergrund, dass seit Wochen eine extrem harte Debatte rund um Grenzasyl- und Abschiebepolitik geführt wird. Das Ganze wird jetzt natürlich nochmal neu angefeuert und natürlich ist es auch richtig, dass man politisch diskutiert, wie potenzielle Anschläge verhindert werden können und wie die Sicherheit erhöht werden kann. Gerade in so einer Situation nach so vielen Taten, wo sich viele Leute offenbar jetzt wirklich unsicher fühlen. Deswegen, ja, wir schauen jetzt gleich nochmal, was das für den Wahlkampf eigentlich bedeutet. Jetzt aber erstmal das, was in so einer aufgepeitschten Stimmung dann schnell zu kurz kommt, nämlich wirklich ernstes Mitgefühl an alle Verletzten und auch alle, die auf dieser Demo einfach waren und jetzt halt sicherlich den Schock ihres Lebens haben. Und damit kommen wir zu Platz 3. Da geht es um eine Illustratorin, die das Aussehen von Conny erfunden hat. Also, ich habe es gerade vorher schon gesagt, ich habe noch nie ein Conny-Buch gelesen und ich weiß nicht, was darin passiert, aber man kennt sie ja aus so, keine Ahnung, Bahnhofsbuchhandlungen, dass da diese Schalen sind mit diesen mini kleinen Büchern von Conny mit ihrem Ringelpulli. Und ja, die Illustratorin Eva Wenzel-Bürger, die ist jetzt kurz vor ihrem 93. Geburtstag gestorben. Und ja, der Carlsen Verlag, der hat mitgeteilt, dass das schon am 31. Januar passiert ist.
Auf Platz 4 sind die Demos gegen rechts, so wie es die auch in den letzten Wochen schon gab. In mehreren Städten haben Hunderttausende gegen Rechtsextremismus und eine Zusammenarbeit mit der AfD protestiert. Besonders in München sind da richtig viele Leute auf die Straße gegangen. Die Polizei schätzt über 250.000 Teilnehmende. Die VeranstalterInnen, die sagen, es sind sogar mehr als 320.000 gewesen.
Ich frage mich mal, wie man das zählen soll. Da gibt es ja so Schätzlogiken, dass man so einen Quadratmeter guckt oder eine größere Fläche und dann versucht, das so hochzurechnen. Deswegen, ich glaube, so die Zahlen, da kann man eh nicht drauf vertrauen. Aber
es gibt ja so einen groben Überblick, also dass man ungefähr weiß, so genau.
Ja, genau, ja, voll. Also sind jetzt wahrscheinlich, also es sind sehr viele Leute gewesen. Und man kann den Vergleich, finde ich, auch gut machen mit halt letztem Jahr, weil da gab es ja auch schon diese Riesendemos gegen rechts nach dieser Korrektivrecherche, wir erinnern uns. Da gab es auch eine riesengroße Demo halt in München am 21.01. Und da wurde von der Polizei nur von 100.000 gesprochen, was mir damals insanely viel vorkam. Aber wenn jetzt die Polizei von 250.000 spricht, also die werden das ja irgendwie vergleichen, auf dem Platz passen so und so viele Leute, das heißt, es waren viel mehr Fläche irgendwie voll Menschen. Das ist schon crazy. Also 250.000, das ist insanely viel.
Ich fand die Bilder einfach total beeindruckend. Also das war ja auf den Wiesen, wo das Oktoberfest auch stattfindet. Das ist ja ein riesiges Areal so. Und deswegen einfach so viele Menschen. Sehr, sehr beeindruckend. Und auf Platz 5 geht es um Labrador Daisy. Das ist eine Hündin aus England. Die ist nämlich vor 7 Jahren entführt worden, aber jetzt endlich wieder zurück bei ihrer Familie. Damals war die Hündin einfach aus dem Garten gestohlen worden. Die Familie hatte dann eine Suchaktion auf Social Media gestartet, aber ohne Glück. Bis jetzt, eine Tierschutzorganisation hat Daisy 320 Kilometer von zu Hause entfernt bei einer illegalen Zuchtstation gefunden und zurück nach Hause gebracht. Und ihre BesitzerInnen sind diesen natürlich überglücklich. Also wir enden schon mit einer schönen Nachricht, die Tagesschau-Post, und gucken auch gleich auf die anderen News.
9 Tage, dann ist endlich Bundestagswahl. Ich habe so das Gefühl, ich halte diesen Wahlkampf auch langsam nicht mehr aus und freue mich deswegen ein bisschen schon, wenn das Ganze vorbei ist.
Ja, wir machen ja hier jede Woche ein kleines Wahlkampf-Update. Diesmal wollen wir ein bisschen tiefer gehen und deswegen ist André Reisin bei uns. Er ist abnehmender Politikredakteur bei Funk und arbeitet auch als Medienjournalist für Übermedien. Hi André.
Moin.
Moin.
Wir sprechen erstmal über das dringendste Thema, die Attacke von München gestern. Sowas ist ja vor einer Wahl einfach super krass. Was bedeutet das jetzt für den Wahlkampf, deiner Meinung nach?
Das wird sich zeigen, in wer da inwiefern möglicherweise von profitieren kann. Die Befürchtung, die ich hätte, wäre natürlich, dass das entsprechend eher radikale Kräfte stärkt, dass hier auch die AfD maßgeblich von profitieren kann, zumindest, weil das ja ein bisschen auf Wasser auf die Mühlen ist, die sie die ganze Zeit schon anschieben. Und es ist ja leider auch eben, muss man ja ehrlicherweise sagen, auch überhaupt nicht der erste Anschlag dieser Art in den letzten Wochen und Monaten, sondern man hat ja schon das Gefühl, dass das häufiger wird und dass sich da auch eine Lage zuspitzt. Auch das BKA hat ja schon im Herbst von einer deutlich veränderten Sicherheitslage gesprochen und die Politik braucht dafür, glaube ich, Lösungen tatsächlich. Und die sind momentan durch die Regierungskrise und die Neuwahlen natürlich erstmal nicht da.
Jetzt sagst du natürlich, die AfD kann davon profitieren. Ich will mal ein bisschen über die Union sprechen. Die wurde jetzt in den letzten Wochen extrem viel kritisiert, weil sie im Januar eben mit der AfD zusammen abgestimmt hat, obwohl Merz das nur 2 Monate vorher explizit ausgeschlossen hat, dass es zu solchen, wie er sie nannte, Zufallsmehrheiten kommen kann mit der AfD zusammen. Ja, an den Umfragen hatte das bisher jetzt ehrlicherweise relativ wenig geändert. Was kann denn jetzt passieren? Weil ich habe mir so gedacht, jetzt hat diese Union sich ja eben doch sehr hart positioniert. Kann sie davon vielleicht jetzt sogar profitieren?
Möglich ist es auf jeden Fall. Also it goes both ways, würde ich sagen. Entweder man hat diesen Effekt, vor dem viele auch immer waren, dass die Leute dann lieber das Original wählen. Und letztlich muss man nicht nur die Union, sondern auch andere Parteien fragen, ob es nicht stimmt, dass sie Forderungen stellen und übernommen haben, die die AfD schon länger hat und stellt. So, weil das, würde ich sagen, ist objektiv so. Und deswegen ist es natürlich von Seiten der AfD auch so relativ leicht zu sagen, das sagen wir doch die ganze Zeit schon, ja. Trotzdem kann es sein, dass hier jetzt auch die Union von ihrer Klarheit in der Frage profitiert und halt sagt, wir hatten recht, wir mussten das in den Bundestag tragen und es ist die Schuld von Rot-Grün und so weiter, dass da kein Gesetz zustande gekommen ist. Aber das ist tatsächlich nicht einfach zu prognostizieren, glaube ich. Da muss man abwarten. Mein Bauchgefühl, aber das ist auch nicht mehr als ein Bauchgefühl, ist, dass eher die AfD profitiert.
Was ich mich an der Stelle immer frage, oder wo ich gerade den Vorwurf häufiger höre, es geht ja ganz viel um die Brandmauer in den letzten Wochen. Und du hast jetzt auch schon so angedeutet, die Brandmauer ist ja eigentlich, dass mit der AfD zusammengearbeitet wird. Aber es gibt ja auch den Vorwurf, dass die Union einfach AfD-Positionen übernommen hat und einfach quasi AfD-Politik macht. Da gab es ja sogar mal dieses eine Share-Pick von der CSU, das schnell wieder runtergenommen wurde, so nach dem Motto, ihr könnt die AfD-Politik auch mit uns kriegen, ohne rechtsextremistische Parteien zu wählen. Was ist denn an dem Vorwurf dran?
Naja, ich glaube, da muss man halt trennen. Also ich glaube, zum einen ist es halt schon so, dass da Forderungen gestellt werden, von denen die AfD zu Recht sagen kann, das fordern wir schon länger, gerade wenn es um die Zurückweisung an der Grenze geht und all diese Dinge. Auf der anderen Seite halte ich es schon auch für fatal, wenn jetzt permanent so getan wird, als sei die Union in einer gewissen Hinsicht quasi dasselbe wie die AfD oder als würden die da schon längst eine gemeinsame Regierung vorbereiten oder so. Das hat ja Gavin Kühnert auch nochmal bei seiner Abschiedsrede im Bundestag gesagt, dass es nicht so ist. Und ich glaube, man macht da einen großen Fehler, wenn man die Union versucht, quasi in der Art und Weise selber zu einer Art rechtsextremen Partei zu labeln. Das stimmt einfach nicht und es hilft auch nicht weiter. Weil ich glaube, man muss sich das Dilemma, in dem die Union steckt, da muss man sich schon ehrlich mit beschäftigen. Und da muss man auch sich die Frage stellen, wie steht es denn um konservative Parteien in Europa? Wie steht es denn um konservative Parteien weltweit? So, und da gibt es nämlich in den letzten Jahren eigentlich nur zwei Sachen. Entweder die haben sich, wie die US-Republikaner oder ein Stück weit die Tories im UK, selbst radikalisiert. Oder sie sind, wie in Frankreich und anderswo, halt einfach von der Bildfläche verschwunden. Das heißt, das Problem, was die Union hat durch die AfD und durch Parteien rechts von ihr, Markus Söder in Bayern hat ja nun schon zwei quasi rechts von sich, das ist real. Und da muss man auch real mit umgehen, weil die Wähler und Wählerinnen, die diese Parteien wählen, die sind ja nicht verschwunden. Ganz im Gegenteil, die sind die Hälfte der Bevölkerung, Pi mal Daumen. So. Und das ist halt was, was mir auf der linken und linksliberalen Seite des Spektrums sehr fehlt, da auch mal anzuerkennen, in was für einer schwierigen Position die Union ist und was sie versucht und wie sie dabei, meines Erachtens, nach wie vor, gerade auch im Vergleich zu meinetwegen den US-Republikanern, absolut demokratisch agiert.
Okay, fair, aber auf der anderen Seite, also das Argument von links ist ja, dadurch, dass die CDU diese Position übernimmt, verschiebt sie halt den Diskurs nach rechts und es gibt gar nicht so diese große Angst vor Anschlägen und so, sondern die wird letztlich nur befeuert, indem man immer wieder darüber redet, wie unsicher gerade alles ist und wie groß die Gefahr von Islamisten ist und so weiter. Ist da nicht auch was dran, dass der Diskurs einfach massiv nach rechts verschoben wurde in den letzten Jahren?
Ja, vielleicht, aber da muss man auch ganz klar sagen, das betrifft doch nicht nur die Union. Also wenn ich mir die Grünen-Position zur Migration von heute angucke und mir die Grünen-Position zur Migration von 2015 angucke, da würde ich aber auch sagen, holla die Waldfee. Ja, und genauso ist es bei der SPD auch. Und ich glaube, da muss man auch schon anerkennen, dass wir aber auch eine veränderte Realität haben. Also ich habe das BKA jetzt ja gerade schon zitiert, es gibt auch sehr viele andere Zahlen dazu und ich glaube, man kann nicht völlig negieren, dass wir nicht immer schon in einem Land gelebt haben, wo alle paar Wochen oder so jemand mit Autos in Menschenmengen fährt. Also das ist nicht nur ein gefühltes Sicherheitsproblem, hier ist ein Sicherheitsproblem. Und inwieweit das sozusagen noch zusätzlich überspitzt oder dramatisiert wird, sei dahingestellt, das betreiben einige Kräfte ganz sicher. Aber auf der anderen Seite kann man halt auch nicht so tun, als wäre jetzt hier irgendwie gar nichts los. Also als wären sozusagen diese krassen Messerattacken im öffentlichen Raum, diese Anschläge von Magdeburg und so weiter, als wäre das immer schon alles so gewesen. Das stimmt halt einfach nicht. Das merken die Leute auch. Und ich finde, sie verlangen dafür auch zu Recht Lösungen von der Politik. Ob diese Lösungen, die da im Raum stehen und dieses ganze Grenzregime und so weiter, ob das wirklich die Lösungen sind, da hätte ich jetzt auch Zweifel insgesamt. Weil ich glaube schon, dass man das in einem europäischen Rahmen lösen muss. Aber zu sagen, da ist gar nichts passiert, halte ich für eine Art von Realitätsverweigerung tatsächlich.
Mhm. Dann lass nochmal über ein anderes Thema in diesem Wahlkampf reden. Ich habe so das Gefühl, Medien sind in diesem Wahlkampf polarisierter als in anderen Wahlkämpfen, an die ich mich zumindest so erinnern kann. Also manche berichten zum Beispiel jetzt sehr, sehr kritisch über die Union. Andere schießen bei jeder Gelegenheit gegen SPD und Grüne. Jetzt bist du Medien- und Politikjournalist. Ist es denn wirklich mehr diesmal oder ist es einfach normal im Wahlkampf und es kam mir einfach noch nie so krass vor?
Nee, ich glaube, das liegt schon auch daran, dass wir einfach eine polarisiertere Gesellschaft haben auf eine Art, auch wenn sie vielleicht hoffentlich nicht so polarisiert ist, wie manche dann auch gerne hätten oder tun. Auch dazu gibt es ja unterschiedliche Studien. Aber ich glaube schon, dass die Medien sich da eben auch entsprechend positionieren, je nach sozusagen Leserschaft und dem Publikum, das sie versuchen zu bedienen. So. jetzt mal von uns Öffentlich-Rechtlichen abgesehen, die auftragsgemäß eigentlich alle bedienen müssen oder das versuchen sollten zumindest. Aber ja, ich glaube schon, dass da auch sich dem widerspiegelt, was die jeweiligen, sagen wir mal, Leitmedien eben für eine Zielgruppe haben und was diese Zielgruppe halt so empfindet. Man sieht ja, dass das Land extrem polarisiert ist. Das sieht man ja auch an den ganzen Demos, an denen ja auch Hunderttausende teilnehmen. So, das sollte man ja auch nicht vergessen oder kleinreden. Aber auf der anderen Seite, sage ich mal, eben der Teil der Bevölkerung, der Union, Freie Wähler, AfD, also der sozusagen rechts der Mitte und auch leider ganz rechts wählt, der ist halt eben, wie gesagt, eigentlich also ungefähr circa genauso groß so und oder mindestens, weil ehrlich gesagt gibt es ja sogar eher eine Mehrheit auf der Seite des Spektrums. Also wenn es die Brandmauer nicht gäbe, hätten Union und AfD ja mutmaßlich eine Mehrheit. Und das darf man halt auch nicht vergessen. Und von daher glaube ich, dass sich medial halt eben auch dann teilweise sehr stark polarisiert spiegelt einfach.
Vielleicht muss man das nochmal kurz einordnen, dass wenn du sagst, eine Mehrheit, das ist laut den Umfragen, liegt die CDU jetzt gerade bei 30% und die AfD bei 20 und zusammen hätten sie halt eben 50%. Wollte ich nochmal ganz kurz so einordnen.
Genau, aber man muss ja insgesamt sehen, also wenn du zum Beispiel auch nach Bayern guckst, wo die Freien Wähler, was ja auch eine Partei rechts der Mitte ist, halt auch noch dazu kämen. Also wenn du dir das Gesamtspektrum anguckst, glaube ich schon, dass man sagen kann, dass es in Deutschland eine Mehrheit rechts der Mitte gibt. Wie gesagt, ich will gar nicht die alle in einen Topf werfen und sagen, es ist völlig egal, ob man rechtsextrem oder rechts wählt. Aber es ist halt, diese Mehrheit rechts der Mitte ist relativ stabil, ehrlich gesagt. Es gab in den ganzen letzten Jahrzehnten eigentlich nur 2013 im Bundestag jemals eine komplett linke Mehrheit, also wo SPD, Grüne und die Linkspartei eine ganz linke Mehrheit hätten bilden können. Natürlich gab es zwischendurch auch rot-grüne Mehrheiten, aber auch nur sehr kurzfristig. Und 2013 lag es daran, dass FDP und AfD beide nicht reingekommen sind mit 4,9%. So. Und ansonsten ist es wirklich ein strukturkonservatives Land. Das muss man, glaube ich, auch anerkennen, dass es so ist.
Ja, wobei ich glaube, diese Polarisierung, die ist ja ganz besonders krass eben bei dem Asylthema, bei dem Migrationsthema, über das jetzt halt auch einfach sehr, sehr viel gesprochen wird. Ich habe so das Gefühl, andere Themen, da sind sich Leute ja viel einiger. Und ich glaube, also das ist so eine Beobachtung, die ich jetzt so mache. Ich habe so das Gefühl, dass in den letzten Jahren über ganz viele andere Sachen gesprochen wurde. Also natürlich war immer Migration und Asylpolitik ein Teil davon, aber es ging ja auch zum Beispiel um die hohen Preise im Supermarkt oder von Dönern, dass Leute keine Wohnung finden können, dass es in Schulen reinregnet, dass die Bahn nicht kommt, dass das Internet Schrott ist, dass man keinen Therapieplatz findet, dass wir von einem Klimarekord in den nächsten laufen und so. Im Wahlkampf geht es jetzt aber gefühlt eben nur um die Wirtschaft vielleicht noch, aber vor allem eben um Asylbewerber, Migration und so. Was natürlich wichtige Themen sind, aber die anderen ja auch, die Leute auch persönlich sehr stark betreffen. Wieso ist denn jetzt so dieser Wahlkampf eigentlich so krass fokussiert auf diese Einzelthemen, wo es eben diese krasse Polarisierung gibt?
Naja, weil eine Partei, nämlich die AfD, hier einen One-Trick-Pony mit an den Start gebracht hat und sagt, das ist alles migrationsbedingt. Also ne, Bernd Baumann bei uns im Gespräch sagt halt, ja, wenn die Migration nicht wäre, könnten wir höheres BAföG zahlen. Wenn die Migration nicht wäre, gäbe es mehr Wohnungen. Dann wären die Mieten günstiger und so weiter und so weiter. So, das ist das.
Aber das sagen die ja schon immer. Wieso spielen alle anderen denn mit?
Ja, aber das ist jetzt halt so der eine Trick, glaube ich, der jetzt funktioniert, in Anführungszeichen, weil eben zum Beispiel durch diese Anschläge, zum Beispiel durch diese aufgeladene Sicherheitslage, zum Beispiel dadurch, dass die anderen Parteien auch immer strikter oder konservativer oder was auch immer werden in ihrem Migrationskurs, fühlen die sich halt bestätigt und haben halt ein Stück weit Oberwasser. Also das ist aber das eine Ding, dass die einfach alles damit reinmischen. Und ansonsten hast du natürlich auch völlig recht, es gibt andere Probleme. Ich glaube, die Inflation ist nach wie vor auch ein großes Problem. Ich glaube auch, dass die Polarisierung der Gesellschaft auch schon während Corona angefangen hat. Und wie gesagt, ich glaube, man braucht schon in den nächsten Jahren auf jeden Fall eine stabilere Politik, die auch wirklich Probleme dieses Landes löst. Infrastruktur, Schuldenbremse, Inflation, all diese Dinge, die sind nach wie vor da und die werden auch wieder eine Rolle spielen. Jetzt gerade ist es tatsächlich so, dass man es geschafft hat, dieses eine Thema sehr, sehr stark in den Vordergrund zu rücken. Wie gesagt, aus teilweise nachvollziehbar objektiven Gründen, wie diese Anschlagsserie, wenn man das so nennen darf, aber zum Teil eben auch letztlich aus politischem Kalkül.
Wir machen jetzt mal einen Cut und gucken auf andere Themen, die im Wahlkampf diese Woche besprochen wurden. Da waren ja einmal die Vorwürfe gegen Robert Habeck. Es gibt nämlich einen Plagiatsjäger, der von der rechten Webseite News bezahlt wurde. Und der sagt, dass Habeck in seiner Doktorarbeit falsche Fußnoten gesetzt hätte. Und Olaf Scholz, dem wird jetzt vorgeworfen, dass er einen schwarzen CDU-Politiker auf einer Privatveranstaltung als Hofner bezeichnet hätte, was ihm einen Rassismusvorwurf einhandelt. Welchen Einfluss haben solche, ich sag mal, persönlichen Vorwürfe gegen einzelne Politiker denn?
Ja, was sie für einen Einfluss haben, ist am Ende jetzt gerade, glaube ich, noch schwer zu sagen. Ich glaube, bei beiden Geschichten ist es so, dass es schon ganz schön hochgepitcht ist. Und so ein typisches Wahlkampfphänomen, was wir, glaube ich, früher auch sehr viel aus US-Wahlkämpfen kannten, die ja sehr viel personalisierter immer schon waren. Hm. Die Uni hat das ja im Fall Habeck schon zurückgewiesen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und bei dem Rassismusvorwurf gegen Scholz muss man halt sagen, naja, das ist jetzt ein gefundenes Fressen für die Union, um aus der Defensive zu kommen, in der sie die letzten Wochen quasi gefühlt war, wegen des Agierens von Friedrich Merz im Bundestag. Jetzt machen sie da einen Rassismusvorwurf draus, wo ich so ein bisschen, ehrlich gesagt, Zweifel dran habe. Also ich finde das auch eine unrühmliche Geschichte, wenn sie so gelaufen ist. Und ich glaube auch nicht, dass Scholz da besonders gut agiert. Aber meine Kritik wäre ein Stück weit eine andere, weil dieser Feigenblatt-Vorwurf bedeutet ja genau das, was ich am Anfang schon gesagt habe, nämlich zu sagen, Joe Cialo ist jetzt nur noch sozusagen das Feigenblatt der Union, die in Wirklichkeit schon längst sozusagen eine rechtsextreme oder völkische Partei oder so ist. Das müsste man ja dann denken, wenn ein schwarzer Politiker nur noch das Feigenblatt ist. Und das halte ich halt wirklich für fatal, gefährlich und Quatsch. So, dass das gleichzeitig Rassismus gegenüber Cialo ist wiederum, da bin ich nicht so sicher. Aber klar, das kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, wie er das in der Situation empfunden hat. Wenn er sagt, ich habe mich da rassistisch beleidigt gefühlt, dann muss man das auch akzeptieren auf jeden Fall.
Hat er, genau. Er hat es auch nochmal wiederholt. Genau. Ja. Die haben anscheinend gesprochen, aber er hat es auf jeden Fall nochmal wiederholt, dass es für ihn eben sich nach Rassismus angefühlt hat.
Ja, dann ist es eben so. Das kann man dann ja auch nicht einfach negieren. Und da agiert die SPD gerade auch nicht besonders glücklich, um es vorsichtig zu sagen. Da wäre halt dann einfach auch eine Entschuldigung bei Joe Cialo total angebracht. Ich sage nur, dass ich das Dahintergehende halt eigentlich auch sehr problematisch, wenn ich problematischer finde. Und ich bin dann natürlich schon so ein bisschen, dass ich denke, naja, das ist jetzt für die Union halt, war jetzt halt einfach sozusagen ein guter Ball auf dem Elfmeterpunkt, um da halt nach den letzten Wochen mal wieder ein bisschen rauszukommen. Ansonsten hat man sich ja in den letzten Jahren sehr, sehr stark dagegen verwahrt, gegen Woke und gegen Rassismusvorwürfe und gegen sozusagen Sensibilisierung. Also das scheint mir jetzt alles auch nicht ganz ehrlich zu sein.
Fatal, gefährlich und Quatsch. Vielen Dank, André Resin.
Danke. Und zum Wahlkampf-Update, da gehört ja auch noch ein letztes Wahlprogramm dazu. In den letzten Wochen, da sind wir ja ganz viele Parteiprogramme schon durchgegangen. Und jetzt kommt noch das der FDP. Die hatte am Wochenende jetzt ihren Parteitag und hat das Programm beschlossen. Kurz zusammengefasst geht es im Programm darum, dass sie weniger Bürokratie und mehr Digitalisierung will und weniger Steuern und mehr Innovationen.
Wir gehen nochmal ein bisschen tiefer rein. Das letzte Wahlprogramm ist auch irgendwie ein bisschen feierlich.
Ja, das stimmt.
Vor der Wahl, das wird durchgehen. Und zwar sagt die FDP, es gäbe zu viel Papierkram, der würde nicht nur bei uns zu Hause für Frust und Stapel von Papieren sorgen, sondern auch bei Unternehmen und Behörden. Deshalb wollen sie die Regeln entschlacken und die Verwaltung digitaler machen, wie sie sagen. Dann soll man zum Beispiel den Perso im Handy speichern können und sich auch häufiger den Gang zum Amt sparen können, weil man eben alles digital beantragen kann. Dadurch soll der Staat dann insgesamt weniger Geld ausgeben. Auf der anderen Seite sollen auch alle Menschen weniger Steuern zahlen müssen. Laut WirtschaftswissenschaftlerInnen gewinnen dadurch aber vor allem die, die besser verdienen.
Ein anderer Schwerpunkt im Programm ist die Bildung. Die FDP will nämlich das Bildungssystem modernisieren und zentralisieren. Das heißt, in Zukunft sollen nicht mehr nur die Länder für die Bildung zuständig sein, sondern der Bund soll vorgeben, wo es inhaltlich lang geht. Also nicht jetzt die Finanzierung, sondern wirklich den Inhalt. Außerdem soll das BAföG elternunabhängig werden. Also ob jemand BAföG bekommt oder nicht, das soll dann nicht mehr davon abhängig sein, wie viel die Eltern verdienen.
Genau, die letzte Bildungsministerin, die kam ja auch schon von der FDP. Bei den Themen Klimaschutz, Mobilitätswende, Wohnen und Landwirtschaft sollen, wenn es nach der FDP geht, vor allem technische Innovationen helfen. Außerdem setzt die FDP auch auf neue Energieformen wie Kernfusion. Und ja, wenn ihr euch nochmal dazu anhören wollt, was die Parteien insgesamt für junge Menschen alles versprechen, dann können wir euch die Sonderfolge dazu empfehlen, die diese Woche rausgekommen ist. Findet ihr da, obviously, wo ihr diesen Podcast auch hört. Wenn ihr politisches Drama mögt, dann empfehle ich euch Österreich. Da gibt es ja gerade eine ordentliche Krise bei der Regierungsbildung. Und jetzt sind da eben auch noch die Koalitionsgespräche zwischen der konservativen ÖVP und der rechtspopulistischen und teils rechtsextremen FPÖ gescheitert. Und allein, dass es die gab, war schon irgendwie krass. Und da haben wir auch hier schon drüber geredet. Und jetzt sind sie eben auch noch gescheitert. Das heißt, man weiß jetzt gar nicht mehr, was passiert.
Ja, um erstmal alle abzuholen. Die Wahl in Österreich, die liegt ja jetzt schon ein bisschen zurück. Also die war im September, also vor einem halben Jahr. Und seitdem ist die Koalitionsfindung super schwierig. Also zuerst haben sich dann die SPÖ, also die Sozialdemokraten, mit der konservativen ÖVP und den liberalen Neos für Koalitionsgespräche getroffen. Dann sind aber zuerst die Neos und dann die ÖVP wieder aus den Gesprächen ausgestiegen. Das hat dann dafür gesorgt, dass die rechtspopulistische FPÖ den Regierungsauftrag vom Bundespräsidenten erteilt bekommen hat. Die FPÖ hat immerhin die meisten Stimmen bei der Wahl bekommen, also um die 30%. Nur wollte halt erst keiner mit ihr koalieren, dass die ÖVP sich dann doch dazu bereit erklärt hat. Das hat echt für ziemlich viel Empörung gesorgt, weil unter dem FPÖ-Chef Kiekel hätte es dann nämlich die erste rechtspopulistisch geführte Regierung in Österreich gegeben, also seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs.
Ja, und dagegen gab es dann natürlich auch sehr viel Proteste. Jetzt hat aber Kiekel diesen Regierungsauftrag erstmal wieder zurück an den Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen gegeben. Der will jetzt die nächsten Tage Gespräche mit den gewählten Parteien führen und eben gucken, wie man sich daraus navigieren kann. Und weil uns so ein bisschen die Fantasie fehlt, was jetzt passiert, haben wir mal beim ARD-Studio in Wien nachgefragt, wie es da jetzt in Österreich weitergehen könnte.
Der Bundespräsident hat die Pausetaste gedrückt. Das kann er. Er will Zeit gewinnen, aber nicht vertrödeln, sagt er. Also nochmal reden mit allen Chefs und Chefinnen der Parteien, die ins Parlament gewählt wurden. Allerdings mit einer Ausnahme. Herbert Kickl, der Vorsitzende der in Teilen rechtsextremen FPÖ, der hat sich ja erstmal selber rausgekickt. Alexander Van der Bellen, der Bundespräsident, will also wissen, geht noch was mit den anderen für eine Regierungsmehrheit ohne FPÖ? Wenn nicht, müsste es nämlich Neuwahlen geben irgendwann. Das würde aber dauern und keiner weiß so genau, was da rauskommt. Die FPÖ fordert das zwar, weil sie meint, sie wird dann noch stärker, aber das könnte nach dem holprigen Abgang der letzten Tage auch anders ausgehen. Eine Expertinnenregierung wäre auch eine Lösung. Beamte, Verfassungsrichter für einen Übergang, das gab's schon mal. Oder eine Minderheitenregierung, die sich aber für jede Abstimmung eine Mehrheit suchen müsste. Das alles muss jetzt geklärt werden. Unaufgeregt, so versucht's der Mann in der Hofburg. Es gibt auch keinen Grund für Aufregung, sagt er, denn Österreich steht auch jetzt nicht ohne Regierung da. Schauen wir mal, was rauskommt. Baba und viele Grüße aus Wien, Wolfgang Fichtel.
Ja, und wie Wolfgang Fichtel gerade auch schon meinte, es ist einfach super ungewiss, wie das jetzt weitergeht. Also wir geben euch da aber auf jeden Fall Updates. Es ist ja jetzt echt schon ein bisschen her, seitdem wir das letzte Mal über die Ukraine gesprochen haben. Aber jetzt gibt's ein richtig relevantes Update. Und zwar hat Donald Trump am Mittwochabend mit Wladimir Putin telefoniert. Trump hatte ja schon länger angekündigt, dass er den Krieg lösen will und das schnell natürlich. Und jetzt keinen Monat nach dem Beginn seiner Amtszeit bringt er seinen Plan jetzt auch auf den Weg.
In diesem Telefonat, da ging es anscheinend darum, dass Trump sofort Verhandlungen über ein Ende vom Ukraine-Krieg starten wolle. Nach dem Telefonat habe Trump dann wohl auch Zelensky angerufen und ihm Bescheid gegeben, dass er mit Putin gesprochen hätte, was ja auch schon crazy ist, dass Zelensky so nachträglich noch informiert wird. Der hat dann aber, also Zelensky hat dann in der Videoansprache erstmal einigermaßen optimistisch reagiert, dass es bald zu Friedensverhandlungen kommen könnte. Er hat aber auch gesagt, dass es eben keine Abmachung ohne die Ukraine geben könne. Und jetzt gerade weiß eben noch niemand, was genau die Bedingungen dafür sind, dass Friedensgespräche gestartet werden. Das waren ja private Gespräche eben zwischen Trump und Putin.
Ja, genau. Und Trump hat auf jeden Fall schon gesagt, dass die Zusammenarbeit gut laufen würde und dass er und Putin sich wohl bald persönlich treffen wollen. Das ist ja richtig krass. Der Verteidigungsminister von Trump, Pete Hegseth, der hat parallel auch klargemacht, dass eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine nicht realistisch sei und die Ukraine auch nicht alle ihre alten Gebiete zurückbekommen würde.
Genau, und vor allem hat er auch gesagt, dass die USA sich da eben einigermaßen zurückziehen wollen und Europa eben die ganze Nummer überlassen wollen, was für Sicht Europa und wahrscheinlich auch Sicht Ukraine jetzt nicht die beste Information der Welt ist. Viele ExpertInnen äußern sich deswegen so einigermaßen bedenklich, weil eben weder die Ukraine noch Europa in diese Telefonate eingebunden wurden, was eben schon mal schwierig ist. Und Carlo Massala von der Bundeswehr-Uni, der schätzt das als ganz schlechte Sache für Europa ein, vor allem, weil wir militärisch gar nicht die Möglichkeit dazu hätten, Russland abzuschrecken. Putin jetzt also aus dem Krieg mit einigen Gebieten Gewinn rausgehen könnte und dann bei der nächsten Gelegenheit auch wieder einmarschieren könnte, theoretisch. Also deswegen wird es insgesamt eher nicht so als tolle Nachricht aufgefasst, auch wenn es vielleicht dazu führt, dass der Krieg jetzt erstmal beendet werden könnte. Aber auch da sind wir ja noch gar nicht. Die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas, die stand diese Woche auf der Kippe. Erstmal wollte die Hamas nämlich den Geiseldeal platzen lassen. Dann haben sie sich am Donnerstag doch entschieden, weiter Geiseln freizulassen. Und deswegen geben wir euch jetzt nochmal ein kurzes Recap.
Ja, also seit ein paar Wochen, da tauschen die Hamas und die israelische Regierung Geiseln und Gefangene aus. Und eigentlich war der nächste Austausch für Samstag, also für den 15.02., also morgen, geplant. Anfang der Woche hatte die Hamas aber angekündigt, dass sie erstmal keine weiteren israelischen Geiseln freien lassen wollen. Die Hamas hat nämlich gesagt, Israel hätte die abgemachte Waffenruhe verletzt. Genauer haben sie Israel vorgeworfen, dass Israel die Rückkehr von vertriebenen PalästinenserInnen in den nördlichen Gazastreifen verzögert haben soll. Außerdem sollen sie auch wieder Hilfslieferungen nach Gaza behindert haben. Und sie haben gesagt, Israel hätte wiederholt das Feuer auf Menschen eröffnet. Laut Berichten soll es mindestens 2 Tote durch israelische Schüsse seit Beginn der Waffenruhe gegeben haben. Andere Berichte, die sprechen sogar von 92 Toten. Aber diese Angaben, die lassen sich einfach gerade nicht unabhängig überprüfen.
Genau, und Israel hat diese Vorwürfe auf jeden Fall zurückgewiesen und gesagt, sie hätten zum Beispiel die Lieferung von Hilfsgütern sogar erhöht. Nur ein paar Tage vor der Bekanntmachung der Hamas hätten sie außerdem noch weitere Truppen aus Gaza zurückgezogen. Israels Premierminister Netanyahu, der hatte angekündigt, die Waffenruhe aufheben zu wollen, sollte die Hamas die Geiseln am Samstag nicht freilassen.
Ja, und aus Sorge, dass der Krieg wieder eskalieren könnte, haben sich dann Ägypten und Katar zusammengetan und das Gespräch mit der Hamas und Israel gesucht. So praktisch als Mediatoren. Und diese Gespräche scheinen erfolgreich gewesen zu sein. Also die Hamas hat zugestimmt, dass die Geiseldeals weitergehen sollen. Offiziell hat sich Israel Stand jetzt aber noch nicht dazu geäußert. Israelische Sprecher bzw. Beamte, die scheinen aber optimistisch zu sein, dass der Austausch am Samstag weitergeht.
Genau, das ist jetzt erstmal natürlich eine große Erleichterung, sowohl für die Leute in Gaza als auch für die Angehörigen der Geiseln. Die machen sich natürlich auch weiterhin große Sorgen. Die letzten Geiseln, die freigelassen wurden, die sollen nämlich in einem krass schlechten gesundheitlichen Zustand gewesen sein. Also super abgemagert und unterernährt. Dazu sollen sie extrem körperlich und psychisch misshandelt worden sein. Für die Geiseln ist jetzt ein Arzt zuständig, wenn sie freikommen. Und der sieht gerade wegen diesem schlechten Zustand auch die noch verbliebenen Geiseln in unmittelbarer Lebensgefahr. Israel geht jetzt davon aus, dass von den 76 verbliebenen Geiseln in der Gewalt der Hamas höchstens noch 40 am Leben sind. Und zum Abschluss drehen wir eine kleine Runde Kurz-Kurz-News. Dänemark spielt jetzt gerade die UNO-Reverse-Karte aus, weil sie wollen jetzt Kalifornien kaufen. Anders ist natürlich, dass US-Präsident Trump vor einigen Wochen gemeint hatte, dass er Grönland übernehmen will. Grönland verwaltet sich zwar politisch selbst, gehört aber zum Königreich Dänemark. Und Dänemark hat bei der Idee von Trump natürlich erstmal vehement widersprochen. Und jetzt dachten sich eben ein paar Leute in Dänemark, das können wir besser und haben eben eine Petition gestartet, dass Dänemark stattdessen einfach den US-Bundesstaat Kalifornien kaufen soll. 200.000 Unterschriften hat diese Petition jetzt schon bekommen, was richtig viel ist, vor allem wenn man das mit der Größe Dänemarks vergleicht, wobei man auch immer nicht genau weiß, haben nur Dänen unterschrieben und so weiter. Aber naja, das Ganze ist natürlich als Joke gemeint. Die InitiatorInnen, die sagen jetzt sowas wie, Kalifornien würde ja mit seinem sonnigen Wetter gut zu Dänemark passen. Und in der Petition steht auch, dass sie in Kalifornien mehr Fahrradwege bauen wollen und Hygge nach Hollywood bringen wollen.
Schön. Leo, hast du schon mal Würmer gegessen oder Mehlwürmer?
Nee, ich habe noch nie Mehlwürmer gegessen.
Ich hatte mal welche in einem Adventskalender vor ein paar Jahren und habe das so ausgepackt und habe einfach mich so erschrocken, weil da halt so Würmer drin sind und ich habe das so bewegt und ich dachte, es wären lebendige Würmer.
Und wie war's?
Die waren so getrocknet und die sind so knusprig und schmecken so ein bisschen nüssig. Und die gibt's auch so wie Chips vorbereitet, so auch mit Paprika und so. Das habe ich aber jetzt nicht probiert. Aber ich würde das jetzt nicht jeden Tag essen, aber es war schon eine interessante Erfahrung.
Ich finde ja, die sollen ja so viel Protein haben. Und ich achte ja sehr stark auf meine Proteineinnahme. Deswegen bin ich so ein bisschen intrigued. Jetzt hat aber die Tagesschau auch irgendwie die Nährwertangaben von Mehlwürmern gepostet bei sich. Und da steht aber auch, dass die super viel Fett haben und so vom Kalorien versus Protein Zusammenstellung gar nicht so geil sind. Deswegen bin ich für meine Fitnessroutine auch wieder weg davon, Mehlwürmer essen zu wollen überhaupt. Aber ich finde es nicht so eklig. Also viele ekeln sich ja davor. Ich denke so, wenn das so gut zubereitet ist, keine Ahnung, ist doch nice.
Ja, und das könnte jetzt nämlich nicht so sein, weil in der EU ist es jetzt erlaubt, Mehlwurmpulver in Essen zu verarbeiten. Zum Beispiel kann man das dann halt in Käse oder Brote mit reinmachen. Insekten als Lebensmittel, das ist jetzt nicht groß neu, also das war an sich schon vorher erlaubt. Aber dieses neue Mehlwurmpulver, das wurde mit UV behandelt und dadurch hat es halt eben mehr Vitamin D. Das finden manche Leute super, weil es eben neben viele Proteine auch andere Nährstoffe hat. Du hast Fett schon angesprochen, aber jetzt auch Vitamin D eben. Aber keine Sorge, also wenn das in dem Produkt drin ist, dann muss es auch auf der Verpackung stehen.
Ich finde es eh so lustig, dass so viele Leute jetzt so Angst davor haben oder dass sie sich so aufregen, dass es ja sein darf und so. Weil ich meine, nur weil es sein darf, heißt ja nicht, dass es direkt überall drin ist. Wenn man es richtig kacke findet, kauft man es halt nicht, I guess. Und vor allem, ich weiß nicht, ich habe in meiner Kindheit halt Gelbwurst gerne gegessen. Die Zutaten sind so ein großes Mystery. Ich glaube, da ist Hirn drin auf jeden Fall. Und
die ganzen Fleischreste.
Da werden mehr oder weniger die Reste zusammengemanscht. Ich glaube, auch Weißwürste sind ja so ein bisschen so ein Reste Fleisch im Cocktail in so einem Wurstpelle. Und keine Ahnung, ich checke jeden, der das gerne isst, weil ich habe das auch als Kind gerne gegessen. Ich esse jetzt halt gerade kein Fleisch mehr. Aber weiß ich nicht, wenn man sowas als normal empfindet als Kultur, wo ist dann das Problem, auch Mehlwürmer, die so verarbeitet sind, ne? Das sind ja nicht, du hebst sie ja nicht vom Boden auf und isst sie dann oder so. Und selbst das ist wahrscheinlich nicht mal so schlimm, sondern die werden ja so gezüchtet und dann werden die noch geröstet und irgendwie mit, ja, wie du sagst, halt mit irgendwelchen
Paprikapulver.
Genau, Paprikapulver oder halt UV-Licht behandelt und so, sind am Ende nährstoffreich und gut fürs Klima und I don't know, sind erstmal, finde ich, jetzt nichts Schlimmes. Und wenn die als Pulver irgendwo drin verarbeitet sind, who cares? Ich check gar nicht die Aufregung, ehrlich gesagt.
Schwangerschaftsabbrüche werden erstmal nicht legalisiert werden. Dafür ist ein Gesetzentwurf gescheitert, mit dem Paragraph 218 gestrichen werden sollte. Genauer gesagt, der Gesetzentwurf ist im Rechtsausschuss vom Bundestag gescheitert. Heißt, der Bundestag wird in dieser ja nur noch sehr kurzen Legislaturperiode nicht mehr darüber abstimmen. Der Paragraph 218, der regelt Schwangerschaftsabbrüche und laut diesem Paragraph sind Abtreibungen ja rechtswidrig, also eine Straftat. Unter bestimmten Bedingungen aber halt dann doch erlaubt. Eine Gruppe von Abgeordneten von SPD, Grünen und Linken wollte das ändern und hatte dafür nach dem Bruch der Ampel noch einen Gesetzentwurf eingereicht. Diese Gesetze, die müssen aber erst in Ausschüssen beraten werden und dafür hätte es jetzt noch eine Sondersitzung gebraucht, bevor darüber im Bundestag hätte abgestimmt werden können. Aber dafür haben die Stimmen von FDP und Union gefehlt.
Das waren die Kurz-Kurz-News. Wir schauen zum Abschluss traditionell nochmal, welche Themen in der nächsten Woche wichtig werden könnten. Nächste Woche Mittwoch, da jährt sich der Anschlag von Hanau zum 5. Mal. Am 19. Februar 2020 hat ja ein Mann 9 Menschen aus rassistischen Motiven erschossen. Danach hat er seine Mutter und auch sich selbst umgebracht. Die Angehörigen der Opfer, die kämpfen bis heute für eine vollständige Aufarbeitung. Den Behörden wird unter anderem vorgeworfen, einen Notausgang in einer Bar abgeschlossen zu haben, durch den die Opfer ansonsten hätten fliehen können. Außerdem war der Notruf in dieser Nacht ein nicht erreichbar. Dazu kommt dann auch noch, dass der Vater des Täters immer wieder die Hinterbliebenen belästigt. Diese fühlen sich von ihm bedroht. Und ja, für den 5. Jahrestag jetzt sind zahlreiche Demos und Gedenkveranstaltungen angekündigt, unter anderem in Berlin, Leipzig und natürlich auch in Hanau selbst.
Am Wochenende findet wie jedes Jahr die Münchner Sicherheitskonferenz statt. Es ist das wichtigste Treffen für Sicherheits- und Außenpolitik, also auch auf internationaler Ebene. Und dieses Jahr findet die Konferenz zu einem wirklich spannenden Zeitpunkt statt, weil die neue Regierung in den USA, die könnte einiges verändern. Auf der Agenda stehen nämlich auch Gespräche über die Ukraine und der ukrainische Präsident Zelensky, der wird da sein, und auch der US-Vizepräsident J.D. Vance,
der heute, wenn diese Folge online geht, auch schon eine Rede gehalten haben soll, die wahrscheinlich relativ viel Furore auslösen könnte. Am 20. Februar, also am Donnerstag, da erscheint unsere Wahl-O-Mat-Sonderfolge hier im Podcast und sie gibt es auch als YouTube-Video. Viele von euch haben ja schon danach gefragt. Magda, die hier auch aus dem Podcast als Moderatorin kennt, geht da mit anderen Journos und CreatorInnen zusammen die Wahl-O-Mat-Thesen durch und ordnet die eben ein mit Hintergrundinformationen, die ganz wichtig sein könnten, wenn ihr eben diesen Wahl-O-Mat durchspielt, um eine Wahlentscheidung zu treffen. Ein paar haben ja auch kommentiert, dass das sehr knapp vor der Wahl ist, was natürlich stimmt, das sind 3 Tage vorher. Leider schaffen wir es produktionell nicht früher, weil es eben auch ein YouTube-Video werden soll und das dann schon auch echt ein bisschen aufwendig ist. Wenn ihr euch aber vorher schon über die Parteien informieren wollt, dann gibt es schon ganz viele Sachen, wo ihr das tun könnt, auch von Funk. Zum Beispiel bei Mr. Wissen2Go werden alle Parteiprogramme analysiert. Auch bei die da oben gibt es eine Analyse, es gibt Interviews und so weiter. Also da findet ihr jede Menge und wir verlinken euch das auch in den Shownotes. Und einen besonderen Service, wenn ihr in Duisburg wohnt und gar keine Lust auf Wählen habt, hat sich das Bezirksamt in Duisburg gedacht. Die haben nämlich morgen am 15.02. am Samstag einen besonderen Service, wenn man da ins Bezirksamt geht und Briefwahl macht, also vorher schon abstimmt und es dann direkt da abgibt und so, dann kriegt man Freibier.
Und Würste.
Und Würstchen natürlich auch, was vor allem für die Karnevalszeit natürlich ein toller Service ist. Also wenn ihr so motiviert werden müsst zum Wählen, dann müsst ihr vielleicht nach Duisburg ziehen.
Ja, das war's mit den Themen für diese Woche. Schreibt uns gerne, wie ihr die Folge findet. Danke an alle, die zugehört haben. Mein Name ist Julika.
Ich bin Leo, wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und das Infotier diese Woche, ich habe da einen Kommentar zugelesen und den finde ich sehr treffend. Das ist nämlich die Robbe und der Kommentar ist, Robben in Robbendokus sind ja immer extrem süß, ne? Die platschen dann so ins Wasser und sind einfach so fett und so. Und Robben in Pinguin-Dokus dagegen sind die absolut grausamsten Mörder und so. Ich finde dieses Framing in den Natur-Dokus, das ist eine Katastrophe. Deswegen wollen wir uns daran nicht beteiligen, aber wir spielen euch ganz neutral den Sound von einer Robbe vor. Ciao.
Ciao.
Springerstiefel ist zurück.
Wir waren wieder in Ostdeutschland unterwegs.
Und wir haben da mit Erstwählenden gesprochen.
Über ihre Gedanken zur politischen Lage, ihre Hoffnungen und ihre Sorgen.
Ich war in Leipzig-Grünau und habe Hanna kennengelernt. Aus ihrem Fenster im Plattenbau hängt eine Regenbogenflagge. Und ihr Haus wurde deshalb schon mit Böllern beworfen.
Und ich habe Yassin getroffen. Er ist 19, kommt aus Lutherstadt-Wittenberg und ist Rapper. Seine Musik trifft gerade bei vielen jungen Menschen einen Nerv. Auch bei mir.
Springerstiefel, Bundestagswahl Spezial. Wo steht die Jugend? Jetzt in der ARD-Audiothek.
Und überall, wo es Podcasts gibt.